So, guten Morgen, meine lieben Geschwister. Freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Habe auch schon für andere gehört, die freuen sich, dass ich da bin. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Aber es ist nun mal so. Ja. Also heute Morgen das Thema, die Hochzeit zu Kana. Ich hätte gern beim nächsten Mal weitergemacht mit Bethesda und was kommt, Kapitel 4, der Königliche oder die Speisung der 5000, aber Bethesda und Speisung der 5000 war 2017 hier dran, nach meiner Buchhaltung. Also muss ich da ein bisschen Abstand lassen, so schnell kann man da nicht dran weitermachen. Wir werden sehen, was es gibt. Jedenfalls heute die Hochzeit zu Kana, das erste Wunder Jesu in Kana, in Galiläa. Wird uns noch beschäftigen. Der Text beginnt mit Johannes 2, Vers 1 und 2 und wird ergänzt durch Johannes 4, den Vers 54. Ich lese da nochmals. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da selbst. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit geladen. Und jetzt Johannes 2, Vers 11, also das war der letzte Vers, der vorhin vorgelesen worden ist. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Und dazu noch Johannes 4, Vers 54 dies tat jetzt aber das zweite Zeichen, die Heilung des königlichen Beamten. Ich wollte damit nur unterstreichen, dass es ein erstes und zweites Zeichen gab. Jetzt noch dazu nochmal Johannes 4, 54. Dies tat Jesus wiederum als zweites Zeichen, als er aus Judäa nach Galiläa gekommen war. Und das wird erwähnt, wie ich schon sagte, am Anschluss an die Heilung des Sohnes des königlichen Beamten. Erstaunlich. Das zweite Kapitel und das vierte Kapitel des Johannesevangeliums enthalten die beiden ersten Wunder, die jeweils zu Kana in Galiläa geschehen sind. Zuvor schon in Kapitel 1, in den Versen 45 bis 41, wird der Jünger Nathanael berufen, der aus Kana in Galiläa stammte. Dass das so ist, steht in Johannes 21, Vers 2. Das muss ganz bestimmt eine Bedeutung haben. Und dann sofort schließt sich nach dem Wunder der Heilung des königlichen Beamten in Kapitel 4 das Kapitel 5 an und dort folgt das dritte Wunder, die Heilung des Kranken am Teiche Bethesda zu Jerusalem. Es sind insgesamt 8 Wunder im Johannesevangelium. 7 zu seiner Erdenzeit und das 8. nach seiner Auferstehung. Ich nenne euch diese 8 Wunder. Das 4. Wunder ist die Speisung der 5000 in Johannes 6, ebenfalls in Galiläa am See Genezareth. Das 5. Wunder ist die Sturmstillung mit der anschließenden Versetzung des Bootes sofort ans andere Ufer, auch Johannes 6. Das 6. Wunder, die Heilung des Blindgeborenen, in Johannes 9, das 7. Wunder, die Auferweckung des Lazarus und nach der Auferstehung dann das 8. Wunder, Petri, Fischzug, wiederum am See von Galiläa. Die Wirksamkeit Jesu beginnt mit einem Wunder auf einer Hochzeit. Dann ist Kana in Galiläa der Beginn der Wirksamkeit Jesu. Das macht das Neue Testament sehr deutlich. Wir lesen in den Versen 3 und 4, und als es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Stunde war noch nicht gekommen. Übrigens, Römer 13, Vers 11, unsere Stunde ist auch noch nicht gekommen. Aber von uns heißt es auch, dass wir eine Stunde bekommen werden. Sicherlich wusste Maria, dass sein öffentliches Auftreten nahe bevorstand. Es gab ja auch Familiengespräche. Er sprach auch mit seiner Mutter, nicht nur über das Neue Testament, also nicht nur das, was uns überliefert worden ist. Die Zeit ihrer Erziehungstätigkeit war vorbei. In sein göttliches Tun konnte und durfte sie nicht hineinreden. Deshalb dieses brüskierende Wegschieben seiner irdisch-leiblichen Mutter. Aber wie ich schon sagte, Maria wusste bestimmt, dass seine Stunde nahe bevorstand. Deshalb sagt sie in Vers 5, seine Mutter spricht zu den Dienern, was irgend er euch sagen mag, das tut. Nebenbei bemerkt, muss Maria mit den Hochzeitsleuten verwandt oder gut bekannt gewesen sein, denn sie war in das Problem des Weins eingeweiht. Und Jesus, seine Jünger waren auch da. Also war da schon eine Beziehung da. Zur weiteren Auslegung nun die nächsten Verse ab Vers 6. Es waren aber da selbst 6 steinerne Wasserkrüge, aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen, fülle die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpfet nun und bringet es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, welches Wein geworden war, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber wussten es, welche das Wasser geschöpft hatten, also sie wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie trunken geworden sind, alsdann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Üblicherweise wird hier neben anderen Auslegungsversuchen ausgelegt, dass Jesus das Wasser der Trübsal in Wein der Freude verwandelt hat. Da können wir in 1. Könige 22, Vers 27 oder 2. Chroniker 18, Vers 26 beim Propheten Micha, der damals auftrat bei der Ahab-Geschichte, vom Brot der Trübsal lesen, auch in Jesaja 30, Vers 30, in Jesaja 30, Vers 20, da wird von den Ungehorsamen gesprochen, die zusätzlich das Brot der Drangsal essen sollten. Das darf man so sehen wie alle anderen Auslegungen auch. Man muss da sehr großzügig sein. Jedem hat es der Herr, wie wir in der Einleitung auch gesehen haben, gehört haben, ins Herz gegeben. Aber hier ist doch zunächst in meinen Augen etwas völlig anderes gemeint. Die Freude wird uns auch noch beschäftigen, denn da ist ja eine Hochzeit und auf der Hochzeit geht es nicht trübe zu, sondern das ist eine Freude, ein Freudenfest. Und deshalb hat diese Auslegung 2 Seiten, das was ich jetzt gleich sagen werde und dann noch die Freude. Wir befinden uns in Kana in Galiläa, das wollte ich auch noch vorausschicken. Dieser Ort kommt nicht im Alten Testament vor. Es gibt Kana im Alten Testament, aber nicht in Galiläa. Er liegt circa 12 Kilometer nördlich von Nazareth. Den Touristen wird allerdings ein Ort 6 Kilometer nordöstlich von Nazareth als Kana gezeigt. Ich weiß selber nicht, ich bin öfters da oben gewesen, also welche ich jetzt war, ich vermute, ich war an beiden Orten. Im Alten Testament gibt es noch 2 Orte mit dem Namen Kana, doch die haben, wie ich schon gerade eben sagte, nichts mit Kana in Galiläa zu tun. Im Neuen Testament gibt es 4 Vorkommen von Kana in Galiläa. 1. Johannes 2, Vers 1 in unserer Geschichte. Johannes 2, Vers 11 habe ich auch schon vorgelesen, am Ende unserer Geschichte. Dann Johannes 4, 46, die Heilung des königlichen Beamten, des Sohnes des königlichen Beamten. Und dann Johannes 21, Vers 2, Nathanael, der von Kana in Galiläa war. Kana hat sich in einer heidnischen Umwelt wohl einen guten Ruf bewahrt. Später, nach der Zeit Jesu, nach dem Lexikon, wohnte dort eine Familie aus einer der 24 Priesterordnungen. Maria war zwar aus dem Hause und dem Geschlechte Davids, doch war sie mit Elisabeth, der Frau des Priesters Zacharias, verwandt. Der Priester stammte aus dem Stamme Levi, das muss aber keineswegs auf Elisabeth zugetroffen haben. Denn ein Priester konnte aus allen Stämmen heiraten, aus allen Stämmen eine Jungfrau heiraten. Wir müssen das nicht vertiefen, jedenfalls war sie mit dem Hause des Brautpaares gut bekannt und sogar verwandt. Man merkt dem Text an, dass sie sich da auskannte und Bescheid wusste. Auch dies war sicherlich ein frommes Haus, sonst wäre dort Maria nicht eingeladen worden. Maria war eine aktive Person, neben ihrer Frömmigkeit, einfach, so schätze ich sie ein, eine patente Frau. Ganz anders Nazareth, und das ist jetzt wichtig im Zusammenhang, ganz anders Nazareth, es hatte zwar eine Synagoge, war aber ein verrufenes Nest. Deshalb sagt Nathanael, als man von Jesus aus Galiläa, aus Nazareth berichtete, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Also niemals der Messias, hat der Mann gemeint. Oder dem griechischen Text nachempfunden, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Nazareth lag in der Nähe von Sepphoris, der herodianischen Hauptstadt von Galiläa. Herodes der Große hat sie vor seinem Tod wegen Aufständen niederbrennen lassen. In der Zeit Jesu wurde diese Stadt von seinem Sohn Herodes Antipas im römischen Stil wieder aufgebaut, Theater und was da alles gab. Das war eine antike Großbaustelle mit den verschiedensten Verführungen und Nazareth lag 7 Kilometer nördlich davon. Wer mit mir nach Israel reist, der kommt nicht rum, den schleppe ich nach Sepphoris. Habe ich mit allen 3 Gruppen, wo ich war, habe ich das so gemacht. Und dann kann man hinübersehen nach Nazareth, man sieht es nicht, weil es unten hinter dem Buckel ist, da das Nazareth. Kannte man früher noch den Weg sehen, der von Nazareth nach Sepphoris oder der Hauptstadt führte. Heute ist das bebaut und Wälder, nicht, sieht man es nicht mehr so deutlich. Josef, der Vater, also der Ziehvater von Jesus, war Bauhandwerker. Ich schätze, er hat von dort Aufträge erhalten. Jesus kannte aus eigener Anschauung das dortige Treiben, ohne zu sündigen, das ist natürlich wichtig. Maria und Josef hielten ihn nicht unter klösterlichem Verschluss, jedoch war er seinen Eltern untertan. Jesus wurde in Nazareth auferzogen. Sie waren gute Eltern, er war sicherlich ein guter und weiser Sohn. Psalm 119, Vers 9 steht da etwas davon. Bewahrte sich immer nach seinem Wort. Wichtig. Er bewahrte sich immer nach seinem Wort und das sollen wir ja auch tun, uns nach seinem Wort bewahren bei allen Schwierigkeiten. Gott selbst scheute sich nicht, seinen Sohn in dieser Umgebung aufwachsen zu lassen. Stehen wir? Gott hat sich nicht gescheut, seinen Sohn in Nazareth aufzulassen, in der Nähe von Sepphoris, der zu bauenden Hauptstadt oder wieder aufzubauenden Hauptstadt von Nordgaliläa. So wollen auch wir mutig unsere Kinder auferziehen in einer bösen Welt. Nicht die einen Eltern haben ja die Kinder unter Verschluss, die anderen sind etwas großzügiger, muss jeder seinen Weg finden. Aber wir sollen mutig unsere Kinder aufziehen. Das halte ich in einer bösen Welt. Das halte ich einfach für eine wichtige Anmerkung. Also all das schwappte von Sepphoris nach dem 7 Kilometer nördlich gelegenen Nazareth hinüber. Die dortigen Synagogenleiter hatten alle Hände voll zu tun, um ihre Synagoge sauber zu halten. Aber Jesus war sauber. Nach seiner Gewohnheit ging er am Schabbat in die Synagoge. Lukas 4,16. Von dieser Gewohnheit können auch wir lernen. Er war ein treuer Schüler des Mose und ein treuer Schüler der Synagoge und hat das geistliche Leben gewollt und mitgemacht. Nazareth kommt von der Wurzel her von Nazar und das heißt bewachen, beobachten, beschützen und so weiter. Jesus ist der sich immer bewahrt hat. 10-mal kommt das Stammwort Nazar in Psalm 119 vor, dem Lebenspsalm unseres Herrn Jesus, als nochmals der Psalm des Lebens Jesus, der Psalm des Lebensweges Jesu. Und davon kann man das 9-mal direkt auf Jesus übertragen. Da heißt es, vom Zeugnis bewahren, hat die Zeugnisse Gottes bewahrt, des Vaters bewahrt. Den Weg der Satzungen hat er bewahrt, die Tora hat er bewahrt, das Gesetz, aber auch die Lehre, vor allem die Lehre, die Vorschriften hat er bewahrt, die Gebote hat er bewahrt, die Satzungen hat er bewahrt, wie ich schon sagte. Ganz anders kann er. Es hat sich, wie ich schon oben erwähnte, wohl einen guten Ruf bewahrt. Das Stammwort zu diesem Ortsnamen lautet Kana und bedeutet kaufen, erwerben, erkaufen, besitzen. Mikve ist zum Beispiel der Viehbesitz. Ja. Altestamentliches Wort. Dazu muss ich, ich werde das weiter erklären, dazu muss ich einige Verse aus dem Alten Testament zitieren. Sprüche 8, Vers 22, das große Christuskapitel in den Sprüchen. Der Herr besaß mich, also Jesus ist da gemeint, als Erstling, als Reschit seines Weges. Er ist jetzt, es ist der Weg Gottes, den er geht. Ja, er ist selbst der Weg. Als noch einmal der Herr, der Weg, besaß mich als Erstling seines Weges. Deshalb sagt Jesus auch, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Immer wieder diese Versuche, auf irgendeinem Weg zu Gott zu kommen, geht nicht. Es geht nur über Jesus. Anders geht es nicht. 5. Mose 32, Vers 6. In Bezug auf das törichte Israel, dein Vater im Himmel hat dich erkauft. Israel. Auch Israel wurde von Gott erkauft. 1. Mose 4, Vers 1. Eva sagte bei der Geburt Kains, ich habe einen Mann erworben oder erkauft mit Yahweh. 1. Mose 14, 19. Gesegnet sei Abraham von Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde besitzt. Heißt auch besitzen, der Himmel und Erde besitzt. Kann er. Gerade im letztgenannten Vers wird deutlich, das Wort bedeutet besitzen, daneben oder vor allem erwerben, erkaufen. Auch in Bezug auf den Loskaufen der Erlösung, auch hier geht es um das Erkaufen, das Loskaufen. Kana ist hier in Johannes 2 ein Bild auf das kommende messianische Reich. Wir werden das noch sehen. Was wir nunmehr am Modell des Nathanael ersehen können, diese Geschichte steht gleich im ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Ich lese ein Stück aus dieser Geschichte, Nathanael von Kana. So arbeiten wir uns immer ein Stückchen weiter vor. Jesus sah, in Johannes 1, Vers 47, Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht von ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in welchem kein Trug ist. Der Mann, der Israelit von Kana, in welchem kein Trug ist. So etwas gibt es doch erst im Millennium, tausendjährigen Reich, ein Mensch ohne Trug, wo gibt's denn? Dann geht die Geschichte weiter. Jesus sagt zu ihm, dass er ihn unter dem Feigenbaum sitzen sah. Daraufhin antwortet Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, die erste Gottesoffenbarung. Du bist der Sohn Gottes, oder das erste Gottesbekenntnis. Du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Und dann antwortet ihm Jesus, dass er Größeres als dieses sehen wird, also das schauende Sitzen zu einem Feigenbaum. Und dann sagt Jesus weiter, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, von nun an werdet ihr den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Auch eine Verheißung auf das kommende tausendjährige Reich. Was wir hier entdecken, ist nichts anderes als eine Situationsbeschreibung des tausendjährigen Reiches, des Millenniums, des Königreiches der Himmel mit dem König Israels, Jesus, den Engel, die auf- und niedersteigen. Und das wurde ja schon dem Jakob voraus dargestellt. In 1. Mose 38, 28 legt er da nachts, schläft auf einem Stein und dann sieht er im Traum die Engel Gottes auf- und niedersteigen. Und dann aber sah Jesus den Nathanael unter dem Feigenbaum sitzen. Das ist die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung an Israel. Jeder wird unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum sitzen. So war es in der Zeit Salomos, dem Modell auf den Friedenskönig im Millennium. 1. Könige 4, Vers 25 steht das, dass sie unter ihrem Feigenbaum und ihrem Weinstock saßen. Dann die beiden großen Verheißungen in Micha 4, Vers 4 und Zacharia 3, Vers 10, Micha 4, 4. Und sie werden sitzen, ein jeder unter seinem Weinstock, unter seinem Feigenbaum, und niemand wird sie aufstrecken. Zacharia 3, Vers 10. An jenem Tage, spricht der Herr der Heerscharen, werdet ihr ein jeder einen anderen einladen unter den Weinstock und unter den Feigenbaum. Und dazu noch Zephania 3, Vers 13. Der Überrest Israels wird kein Unrecht tun, das was Nathanael getan hat. Keine Lüge reden. Und in ihrem Munde wird keine Zunge des Truges gefunden werden, denn sie werden weiden und lagern und niemand wird sie aufschrecken. Das sagt Jesus zu Nathanael. So ein Mann war er, ein Vorbild auf die im tausendjährigen Reich lebenden Menschen oder Heiligen, muss man sagen, mit Jesus. Und nun kommt etwas ganz Erstaunliches. Jesus ist der Weinstock. Wenn nun Jesus zu dem hinzutritt, der unter dem Feigenbaum saß, dann sind Weinstock und Feigenbaum zusammenkommen. Er sitzt jetzt bildlich gesprochen im Schatten des Weinstocks, nämlich im Schatten Jesu, wie er zuvor unter dem Schatten des Feigenbaums saß. Das ist Vorausstellung des tausendjährigen Reiches. Feige bedeutet nationale Heilung Israels und auch Anwesenheit des Wortes Gottes. Das ist für mich die Feige. Weinstock bedeutet, der Messias ist da und gibt allem Freude und Leben. Aber auch die notwendige enge Verbindung zu ihm muss da sein, denn es heißt irgendwo in Johannes 15, außer mir könnt ihr nichts tun. Die Bildsprache, Nathanael repräsentiert das Israel ohne Trug, das im tausendjährigen Königreich des Messias unter seinem Feigenbaum und unter seinem Weinstock sitzen wird und gleichzeitig das heute auf seinen Messias wartende Israel, Zephania 3,13 noch einmal, der Überrest Israels wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Und in ihrem Munde wird keine Zunge des Truges gefunden werden, denn sie werden weiden und lagern und niemand wird sie aufschrecken. Kana repräsentiert in meinen Augen das Königreich des Messias, wo Israel durch ihn und in ihm und mit ihm in seiner Freude Wein und Weinstock leben wird, nachdem er alles durch sein Blut erkauft hat. Losgekauft hat. Dort leben, wieder das Wort Kana, kaufen, loskaufen. Dort leben sie mit dem Messias wie die Rebe am Weinstock und beglückt durch seinen Wein, dem Bild der Freude. Kana liegt in Galiläa. Galiläa bedeutet Abwälzung. Galiläa und Golgatha hängen sprachlich zusammen. So wird durch den Zusatz in Galiläa unterstrichen, welche große symbolische Bedeutung dieses Wunder hat. Galiläa-Abwälzung. Wir kommen gleich darauf zu sprechen. Dort standen 6 steinerne Krüge. 6 ist eine Zahl Jesu. Ich weiß, die Christen haben ja vor der Zahl 6 Angst. 666. Ja. Dass das zuerst eine positive Ladung hatte, diese Zahl. Das vergessen wir dabei. Erst durch den Sündenfall und durch den Satans Aufstand wurden die 6 auch negativ, sonst ist es eine Zahl Jesu. Und als dem Salomo 666 Talente Gold einkamen jedes Jahr, sagen die, der hat sein Reichtum vermehrt und so weiter, sehe ich anders. Dem kam der Glauben ein, dem kam das Gold des Glaubens rein in sein Reich. Aber Machen wir weiter. Am 6. also am 6. dann am 6. das dort standen die 6 steinernen Krüge. 6 ist eine Zahl Jesu, die Zahl der Geistleiblichkeit. 2 mal 3, 2 der Leib, 3 der Geist. Am 6. Tag wurde der Menschen geschaffen im Bilde Gottes. Das ist 6, im Bilde Gottes. Und ich sagte es schon einmal, erst durch den Sündenfall wurde diese Zahl negativ und auch sehr negativ, das muss man dazu sagen. Es waren steinerne Krüge. Das ist wichtig. Jesus ist der Stein. In diesen haben die Bauleute allerdings verworfen. Es gibt etliche Zeugnisse über den Stein im Alten Testament. Das werde ich jetzt nicht vertiefen. Aber er ist der Stein zum Beispiel, den die Bauleute verworfen haben. Dass es steinerne Krüge waren, ist auch für die Juden wichtig, denn diese konnten gereinigt werden. Irdene Krüge konnten rituell nicht gereinigt werden, sondern mussten nach ritueller Verunreinigung zerbrochen werden. Zum Beispiel nach der Berührung mit einem Toten. Das ist Gesetz, das könnte man jetzt natürlich ausführen, will ich aber auch nicht tun. Die steinernen Krüge stellen den vom Himmel gekommenen Jesus dar. 1. Korinther 15, 47 spricht vom ersten Menschen, der aus Erde war, von Staub, der zweite Mensch, Jesus, aus dem Himmel. Diesen Menschen stellen die 6 steinernen Krüge dar. Irdene Krüge können schmutzbeladen sein, steinerne Krüge tragen diese Interpretation nicht. Sie können, wie ich schon sagte, kultisch gereinigt werden. Denken wir auch an Daniel 2, 34, bis ein Stein sich losriss. Wieder ein Bild auf Jesus. Die 6 steinernen Krügen stellen den vom Himmel gekommenen Messias dar. Wir erwähnen dazu noch 1. Timotheus 2, Vers 15. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten, von welchen ich der Erste bin. Christus Jesus ist in diese Welt gekommen. Das sind diese steinernen Krüge, der vom Himmel gekommene. Und er bleibt trotzdem der, der vom Vater gezeugt worden ist. Und er bleibt einfach der Sohn Gottes. Und deshalb sind es hier steinerne Krüge, wie er auch als Stein dort im Himmel dargestellt wird. Das Wasser ist der Geist, der in ihm wohnt und durch den er gekommen ist. Ursprünglich war er der Geist Leibliche mit einem himmlischen Leib, 1. Korinther 15, Vers 40. Auf dieser Erde ist er mit dem Geist Gottes erfüllt, der im Bilde einer Taube bei seiner Taufe auf ihn kam. Und nun spricht Jesus zu den Dienern, Johannes 2, Vers 7, füllet die Wasserkrüge mit Wasser und füllet sie bis oben an. Der weitere Vorgang ist bekannt. Die Diener bringen die Krüge dem Speisemeister und dieser stellt fest, dass es ein Wein war. Das Wasser also ist zu Wein geworden. Was bedeutet das? Jesus gibt seine Geistleiblichkeit, die er im Himmel hat, auf und erhält stattdessen vom Vater eine Seele. Wein stellt die Seele dar und das Blut. Durch seine Seele und durch sein Blut konnte er die Welt loskaufen, kann er, und das Sündopfer stellen. Das ist die tiefste Bedeutung dieses Wunders, dass Jesus seine Geistleiblichkeit, Wasser und Stein in diesem Fall, verlässt und jetzt Stein sein Leib und Blut, Wein, sein Blut und seine Seele in ihn gekommen sind. Da oben hatte er gar nicht kein Blut. Aber hier auf dieser Erde wandelt er dieses himmlische Sein in irdisches Leben und dazu gehört der Wein, dazu gehört seine Seele, dazu gehört sein Blut. Es ist auch eine Darstellung dessen, was wir im Abendmahl tun, indem wir sagen, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Und dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute. Dieses tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esset und von diesem Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Das Ende ist natürlich, Jesus sagt, Vater, verherrliche mich wieder mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor der Welt grundgelegt worden ist. Aber jetzt, da kommt dann die Geistleiblichkeit zurück, aber jetzt trägt er Fleisch und Blut, Stein und Wein. Und seine Wirksamkeit begann in Kana, dem Ort der Darstellung der Erniedrigung Jesu in diese Welt hinein und der Darstellung des Loskaufes von Sünde und Schuld, später durch sein Blut, dargestellt durch den Wein. Das, und jetzt kommt noch die Freude dazu, dass wir mit dem Wein auch die Freude ansprechen dürfen, wie erwähnt, steht außer Frage. Denn bei einer Hochzeit geht es ja gerade auch um die Freude. Deshalb lesen wir in Hebräer 12, Vers 2, dass Jesus die Schande seiner Erniedrigung des Todesweges nicht achtete und wegen der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldete. Dafür hat er sich anschließend gesetzt zur Rechten Gottes. Und jetzt noch ein Wort zur Sitte der Reinigung. Es war eine Krüge nach der Sitte der Reinigung der Juden. Dieses Wort steht nicht umsonst da. Es steht ja kein Wort in der Bibel umsonst da, das wissen wir. Denn durch sein Blut erlangen wir eine viel größere Reinigung als durch die Sitte der Reinigung der Juden. Ich bringe jetzt einige Bibelstellen. Hebräer 9, Vers 14. Das Blut des Christus wird euch reinigen. Das ist ja das, was wir erlebt haben, wenn wir gläubig geworden sind. Das Blut Jesu Christi reinigt uns. Oder 1. Johannes 1, 7. Das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Offenbarung 1, 5. Und der uns von unserer Sünde gewaschen hat in seinem Blute. Wieder reinwaschen, Reinigung. Offenbarung 7, 14. Haben sich weiß gemacht in dem Blute des Lammes. Alles, was dunkel, schwarz, dreckig war, sündig war, wird rein gemacht im Blut des Lammes. Jetzt, Gemeinde, Titus 2, 40. Er reinigte sich ein Eigentumsvolk, natürlich durch sein Blut. Oder Apostelgeschichte 20, 28. Er hat uns erworben durch das Blut seines eigenen. Das war jetzt die Reinigung und jetzt auch noch das Erwerben. Kana sollte noch mit betrachtet werden. 1. Petrus 1, 18, 19. Losgekauft hat er uns durch sein kostbares Blut. Titus 2, 14, jetzt wieder ganz direkt auf die Gemeinde, dass er uns loskaufte, natürlich über sein Blut, von aller Gottlosigkeit. Er hat uns losgekauft von aller Gottlosigkeit. Nicht nur immer wieder die Frage, inwieweit kann ich wirklich heilig sein in dieser Welt? Ja, er hat uns losgekauft von aller Gottlosigkeit. Offenbarung 5, 9. Und hast für Gott erkauft, hast sie für Gott erkauft durch dein Blut? Hebräer 9, 22, die letzte Stelle. Und fast alle Dinge werden im Heiligtum mit Blut gereinigt nach dem Gesetz. Und ohne Blutvergießung gibt es keine Vergebung. Deshalb ist ein Glaube an Gott ohne einen Glauben an das vergossene Blut auf Golgatha kein echter Glaube, führt nicht zu Gott, führt, auch wenn es nur Millimeter wären, am Zentrum vorbei. Auf diese Weise kann man nicht Kind Gottes werden und gläubig werden. Also ich habe jetzt den Zentralpunkt dieses Geschehens besprochen und erwähnt. Die Verwandlung des himmlischen geistleiblichen Christus in einen Leib auf dieser Erde, gefüllt, sage ich mal, mit seiner Seele, gefüllt mit seinem Blut. Trotzdem blieb er natürlich vom Geist erfüllt, das kommt noch dazu. Aber dieses Wunder in Kana sagt einfach diese Wandlung Jesu vom himmlischen zum irdischen Jesus. Der dritte Tag. Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Galiläa, Johannes 2, Vers 1. Das wird auch heute noch in Israel praktiziert. Am Dienstag, dem dritten Tag, heiraten viele Juden. Das ist einfach so. Die Hochzeit war am dritten Tag. Erinnert uns das nicht auch an Hosea 6, die Verse 1 und 2, wo geschrieben steht, kommt, lasst uns zu dem Herrn, lasst uns zu Yahweh umkehren, denn er hat zerrissen und wird uns heilen, er hat geschlagen und wird uns verbinden, er wird uns nach zwei Tagen wieder beleben, am dritten Tage uns aufrichten und so werden wir vor seinem Angesicht leben. An einem dritten Tag, das ist nach den zwei Tagen der Zerstreuung unter die Nationen und der Beiseitesetzung, der Tag der Wiederannahme Israels und der Aufrichtung des Königsreichs der Himmel. Nach Psalm 90, das wissen wir ja alle, wird immer wieder in unseren Predigten und Vorträgen erwähnt, nach Psalm 90 und 2. Petrus 3, Vers 8, sind in den Augen Gottes 1000 Jahre wie ein Tag und bei Gott ist ein Tag wie 1000 Jahre bei den Menschen. Und so ist der dritte Tag das 1000-jährige Königreich Christi auf Erden und wir warten ja auch darauf, denn diese 2000 Jahre seit der Kreuzigung, die sind ja nun bald vorbei und seit der Zerstreuung, da dauert es noch ein bisschen, das war 70 nach Christus, aber wir möchten in die Zeitrechnung Gottes nicht zu tief hineingehen, sonst rechnet man sich da sehr leicht. Die Hochzeit stellt die Hochzeit des Lammes dar. Das Wort kennen wir, Offenbarung 19, Vers 7 oder Matthäus 25, Tür wird zugeschlossen, die fünf törichten Jungfrauen stehen draußen und dürfen nicht rein. Bald wird es von ihm heißen, dort sind die Erlösten, das gehört noch dazu. Also die Hochzeit des Lammes da, dort sind die Erlösten aus Israel, die Braut, die von ihren Sünden gewaschen wurden durch das Blut des Lammes, in dem sie weiß gemacht worden sind. Jesus ist der wahre Bräutigam, der wahre Bräutigam ist Jesus selbst. Bald wird es von ihm heißen, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Das sagt Johannes der Täufer. Er sieht die Menschen bei Jesus und wie sie zuhören, zu seinen Füßen sitzen. Und dann sagt er dies, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Und seine Freude ist jetzt darüber erfüllt. Wieder sieht man's Hochzeit, Braut, Bräutigam. Die Braut tritt in diesem Geschehen nicht in Erscheinung. Und sie ist auch heute noch nicht da. Wir wissen nicht, wer sie ist. Sie ist noch verborgen, trotz des Verses Johannes 3, 29, der die Braut hat, ist der Bräutigam. Das wird sich aber in der Nacht der Entrückung alles dann aufbröseln. Und dann ist diese Hochzeit auch eine Darstellung oder Vorausdarstellung dessen, was wir in Jeremia 33, Vers 11 lesen. Und es wird wieder gehört werden, die Stimme der Wonne. Und die Stimme der Freude, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut. Diese haben aber nach Jeremia 7, Vers 34 in der Zeit der Beiseitesetzung aufgehört. Noch ist die neue Zeit nicht gekommen. Bei der Hochzeit zu Kana aber gibt Jesus die Richtung vor. Nur über sein Blut ist diese Verheißung erfüllbar. Noch etwas sagt dieses Wunder. Solange Jesus nicht gekommen ist, gebricht es an Wein. Das bedeutet, solange Jesus nicht gekommen ist, gibt es keine wahre Vergebung und keine wahre Freude. Die Reinigungssitte der Juden reicht nicht dazu aus, zu einer vollkommenen Reinigung, mit der man vor Gott wohlgefällig wird. Solange Israel nicht sein Blut trinkt und in seines Herrn Freude eintritt, Matthäus 25, 21 und 23, so lange kann sich Jeremia 33, Vers 11 auch nicht erfüllen. Es wird wieder gehört werden, die Stimme des Bräutigams und die Stimme der Braut. Das ist eine Verheißung auf das tausendjährige Reich
Vorher gibt es keine Zeit, wo dieses in seiner vollen Freude, in der Freude auch um den Messias möglich wäre. Es wird nicht gesagt, dass sie diesen Wein tranken übrigens. Nicht gesagt. Natürlich tranken sie ihn. Da wird sich erfüllen, was in Matthäus 26, Vers 29 steht. Ich sage euch aber, dass ich von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken werde bis an jenem Tage, da ich es neu mit euch trinken werde im Reiche meines Vaters. Jesus wird wieder Wein trinken. Einen Vorschmack dazu erfahren wir in 5. Mose 32, Vers 14. Der Traube Blut trankest du, feurigen Wein, Wüstenwanderung. Das haben die doch auch mal irgendwie geschmeckt dort. Das war das Wirken des Gottes in Israel unter seinem Volke. Sowohl in der Wüste mit Mose und Aaron und teilweise dann am Schluss Josua. Das war das Wirken des Gottes Israels unter seinem Volk, sowohl in der Wüste als auch später unter den Propheten. Doch Israel tat etwas anderes, 5. Mose 32, Vers 32. Denn von dem Weinstock Sodoms ist ihr Weinstock. Und von den Fluren Gomorras, ihre Beeren sind Giftbeeren, bitter sind ihre Trauben. Gift der Drachen ist ihr Wein und grausames Gift der Drachen. Das ist das, was Israel in seiner Gottlosigkeit und seiner Sündhaftigkeit erlebt hat. Aber all das muss verschwinden, all das muss verschwinden. Erst dann erfüllt sich die wahre messianische Freude in Israel. Dann erst erfüllt sie 5. Mose 32, Vers 14. Denn das Wort trinken steht dort in der Zukunftsform. Das Blut der Traube wirst du trinken. Feurigen Wein, das ist das, was Jesus ganz irdisch normal geben wird. Aber dieser feurige Wein, das ist das Blut, das wir trinken, natürlich im Geiste. Nun kommt ein ganz schwieriges Thema, der Speisemeister, der Text. Und er spricht zu ihnen, schöpfet und bringet es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, welches Wein geworden war, und er wusste nicht, woher es war. Die Diener aber, welche das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft er den Bräutigam und spricht zu ihm, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie trunken geworden sind, alsdann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. So ist es bei Jesus. Wir können nur den geringeren Wein vorsetzen mit unserer Weisheit. Damit meine ich alles, was wir so von uns geben, ja, in unserem Denken und Philosophieren und Glauben und so weiter. Wir können nur den geringeren Wein vorsetzen, sowohl in unserer Freude als auch in unseren Lebensentwürfen und in Bezug auf Israel. Es kannte nur das Gesetz, und das ist der deutlich geringere Wein, den Israel vorsetzen konnte. Das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Gegenüber dem Wein Jesu ist unser Wein, im Bilde gesprochen, immer geringer. Jesus gibt den guten Wein. Nach Psalm 49, ein Mensch kann seinen Bruder und sich selbst nicht loskaufen. Da steht immer loskaufen im Psalm 49, nicht erlösen. Aber der Wein Jesu, der kauft uns los von aller Sünde. Jesus bringt die wahre Erlösung und die wahre Freude. Das ist eine Erkenntnis von tiefster Bedeutung. Jesus bringt den besseren Lebensentwurf und ein reicheres Leben. Was wir bisher hatten, war Selbsterlösung und Selbstorganisation. Nur Jesus, muss immer wiederholen, bringt das wahre Leben. Wer diesen Wein nicht will, den wir im Abendmahl im Bilde vor uns haben und den Jesus im Bilde damals in Kana von Wasser zu Wein verwandelte, Wer diesen Wein nicht will, das ist die Erlösung durch sein Blut, der bleibt im Gericht, der bleibt unter dem Zorn, der verpasst das ewige Leben, mindestens aus Gnaden. Und wer ist der Speisemeister? Ich weiß es nicht, sag's gleich vorweg. Es ist im Griechischen der Architriklinus, muss ich erstmal üben, das Wort. Der Architriklinus, das heißt der Triklinus, das heißt auf Deutsch Oberster der drei Lager oder Oberster des mit drei Lagen ausgestatteten Speisesaal, der Triklinus. Er war zuständig für die Organisation der Hochzeit, für die Speisenfolge und er musste auch die Getränke vorkosten. Das bleibt offen, wer diese Person ist, wenn dieser Speisemeister darstellt. Ich habe da einige mir durch den Kopf gehen lassen, aber der Speisemeister wusste nichts davon, was da geschehen ist. Also muss das irgendjemand sein, der mir auf jeden Fall noch verborgen ist. Vielleicht das Modell eines Organisators, der die Feste Israel und dieser Welt organisiert, ein normaler Mensch, der der Menschheit Freude vermitteln soll. Diese Worte des Speisemeisters symbolisieren auch den Menschen und in seinem heutigen Zustand. Da wird ein Werk, auch ein geistliches Werk, mit großem Engagement angefangen und am Ende wird alles weniger und geringer. Aufwärtsentwicklung ist nicht die Sache unserer Welt, sondern Entropie. Alles fällt in seinen Urzustand, in einen einfacheren Zustand zurück. Evolution gibt es nicht ausgeschlossen. Und dann trifft den Speisemeister und seine Gäste das Wort Jesu. Und plötzlich merken sie, dass sie sich in dieser Welt nur mit dem geringeren Wein erfreut haben. Die Diener aber, und das sind die Verkündiger des Evangeliums, wissen, woher ihr Wein stammt und geben ihn weiter. Die Diener sind hier die Botschafter Jesu, die den neuen Wein, den guten Wein weitergeben. Und wie viele haben das erlebt, dass ihr Lebenswein gering ist, im Gegensatz zu dem, was Jesus bringt. Wenn ich so viel von Wein, Brot habe ich, Essen habe ich nicht gesagt, aber von Wein trinken spreche, müssen wir Johannes 6, Vers 63 beachten. Da fragen mich, sollen wir dein Fleisch essen und dein Blut trinken? Da sagt er, nein, das Fleisch nützt nichts. Der Geist ist der lebendig macht. Das ist das, was dahinter steht. Noch ein letztes, das Zeichen. In Johannes 2, Vers 11 lesen wir, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Hat er seine Herrlichkeit auch offenbart? Was ein Wunder war, das kann kein Mensch machen, aber er konnte es. Er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Im griechischen Grundtext steht dort Semaion. Dieses Wort steht häufig im Neuen Testament und auffallend oft im Johannesevangelium. Alle diese Wunder werden von Johannes Zeichen oder Semaion im Griechischen genannt. Es ist ein Wort aus der Militärsprache, das Semaion war, die im eroberten Lager des Feindes von der Kampfspitze aufgepflanzte Feldstandarte. Es war ein Zeichen für den beginnenden und bald zur Vollendung schreitenden Sieg. So sind die Zeichen Jesu Christi in den Kosmos der Finsternis und des Todes hineinreichende Signale seines kommenden Sieges. Noch einmal, diese Zeichen sind dazu da, dass sie von seinem kommenden Sieg in der Vollendung sprechen. Sind die Zeichen Jesu Christi, die in den Kosmos der Finsternis und des Todes hineinreichenden Signale seines kommenden Sieges, so formulierte es Wolfgang Jugling, Gnade und Herrlichkeit, Nummer 3, Seite 1972, Seite 119, kann jeder nachlesen. Mit diesem Zeichen hat Jesus den ganzen Umfang seiner ihm vom Vater aufgetragenen Wirksamkeit demonstriert. Am Ende seines irdischen Lebens hat er die Vorausdarstellung, Symbole und Modelle eingelöst durch seinen Tod, bis er einmal alle Verheißungen unter der Mitwirkung der Gemeinde zum Ziel bringen wird. Und das ist der Anfang und der Ausgang aller Wunder, jenes Wunder zu Kana in Galiläa. Und der Herr möge den Segen dazu gegeben haben. Und jetzt kommt noch die Zusammenfassung. Erstens, ich mache da erstens, zweitens, drittens. Erstens, Kana in Johannes 2 ist der Beginn der öffentlichen Wirksamkeit Jesu. Sie beginnt auf einer Hochzeit an einem dritten Tag. Dort kommt seine Stunde. Es ist die Stunde zur Demonstration von Loskauf und Erlösung, die er bringen wird, zur Demonstration von Reinigung von Sünden und zur Demonstration der Freude des Millenniums mit Jesus, dem Bräutigam. Das ist wahrhaftig ein Zeichen. Das ist wahrhaftig ein wunderbarer Anfang. Zweitens, Kana bedeutet kaufen, erwerben. Gott kauft durch seinen Sohn die Schöpfung zurück und kauft Israel los aus der Hand Satans. Von dort kommt Nathanael, zu Deutsch Gottesgabe, Gottesgeschenk. Er wird zum Bild, dieser Nathanael, zum Bild auf Israel unter dem Feigenbaum. Und wenn Jesus da zutritt, dann ist der Weinstock noch dabei. Und wenn Jesus im tausendjährigen Reich ist, dann sitzt sie nicht nur unter dem richtigen irdischen Weinstock und Feigenbaum, sondern ist auch noch der Jesus, der Weinstock, dazugekommen und gibt ihnen Lebensfreude und Leben. Drittens, Kana liegt in Galiläa, was Abwälzung bedeutet und sprachlich mit Golgatha verwandt ist. Gerade dort demonstriert er im ersten Wunder die Abwälzung von Sünde und Schuld durch sein Blut. Viertens, das Kana symbolisiert das tausendjährige Königreich Christi auf Erden. Fünftens, die sechs steinernen Krüge stellen Jesus dar. Die Krüge selbst seinen Leib, ursprünglich seinen himmlischen Leib, auf dieser Erde seinen irdischen Leib. Die steinernen Krügen stellen auch seine Sündlosigkeit dar. Er war nie verschmutzt, nie irden in seinem Wesen. Sechstens, das Wasser, das in die Krüge geschöpft wurde, stellen seinen Geist dar, den er im Himmel in seiner Geistleiblichkeit besaß. Bei seiner Taufe kam der Geist in Gestalt einer Taube in seiner ganzen Fülle wieder auf ihn zurück, aber auf seinen Leib aus Fleisch und Blut. In seiner Erniedrigung wird diese Geistleiblichkeit umgestaltet in einen irdischen Leib aus Fleisch und Blut. Der Wein stellt seine Seele und sein Blut dar. Damit ist er in der Lage, diese Schöpfung loszukaufen und zu erlösen. Nach Reinigungssitte der Juden, der Wein stellt sein Blut dar, das uns von aller Sünde reinigt. Siebtens, der dritte Tag stellt das tausendjährige Reich Jesu Christi dar, nach unserer jetzigen Weltzeit. Die Hochzeit, achtens, die Hochzeit stellt vor allem die Hochzeit des Lammes dar. Jesus ist der wahre Bräutigam. Der die Braut hat, ist der Bräutigam, Johannes 3, 29. Diese Braut ist noch nicht sichtbar. Zu ihrer Zeit wird sie offenbar, vielleicht schon in der Endzeit, was wir aus dem Lied, der Lieder oder dem Hohelied erahnen können. Achtens und letztens, die Zeichen, ein Ausdruck seiner Wunder. Es sind Hinweise, dass Jesus all das, was er durch seine Zeichen symbolisierte, darstellte und darstelle, durch ihn auch zur Erfüllung gebracht wird. Das ist letzten Endes das ganze Ziel seiner Wirksamkeit. Alles, was Gott je verheißen hat, alles, was ihm aufgetragen wird, worden ist, Johannes 4, Vers 34, wird durch ihn unter Mitwirkung der Gemeinde auch zur Erfüllung gebracht. Und darauf warten wir und darauf freuen wir uns, dass wir einen Gott haben, der nicht nur Verheißungen gibt, sondern der sie auch erfüllt durch Jesus Christus. Und dafür wollen wir ihm danken. Der Herr segne uns miteinander. Ich bete. Herr Jesus Christus, habe Dank, dass du in diese Welt gekommen bist, um Sünder zu erretten. Nicht um irdische Freude zu haben. Auch zu zeigen, dass du mal da bist. Mal einen kleinen Besuch machen, wie es die Politiker so gerne machen, sondern dass du gekommen bist, um die Welt zu erlösen, loszukaufen,
Durch dein Blut. Aber dass du nicht nur den Loskauf und die Erlösung geschenkt hast, sondern dass du auch die Freude geschenkt hast und dass du sie geben wirst. Wir tragen diese Freude in unserem Herzen, oft genug allerdings verdunkelt durch all die Themen und Probleme, die uns bewegen. Aber Herr Jesus, lass in uns immer wieder diese Freude ausgestaltet werden. Lass in uns immer wieder die Freude der Erlösung des Loskaufes ausgestaltet werden. Und dann bitte ich dich heute schon, dass du uns verwandelst in dein Bild. Dass wir tragen nicht nur das des Irdischen, nein, wir tragen das des Himmlischen in uns. Und dann warten auch wir einfach auf den Tag der Erlösung. Komme einfach und heilige uns auch. Mach uns bereit, ein Leben mit dir zu leben und in dir und mit dir zu leben. Noch einmal habe Dank für das Ja zum Weg Gottes, den Weg, den du gegangen bist. Und habe Dank, dass du einmal wiederkommen wirst. Nicht nur zur Ankunft für deine Gemeinde, zu einer Wiederkunft für Israel und bis du dann die ganze Welt, die ganze Schöpfung, das ganze All in deine Ruhe führen wirst. Und so habe Dank für das Wort und segne uns alle miteinander. Gib Gnade auch zum Nachhören und zum darüber nachdenken und der Freude über das, was du getan hast. Gepriesen sei dein heiliger Name. Vater, wir wollen dich anbeten im Namen Jesu und dir danken für alles. Amen. Amen.